Zurück aus der Sommerpause haben wir einen Biker-Stammtisch, der Motorradherzen höher schlagen lässt. Unter anderem sprechen wir über eine ganz besondere Neuvorstellung, ein Motorrad mit bis zu 280 PS aus ganzen 8 Zylindern. Außerdem motorsportliche News und eine Anekdote, wie ich trotz implodierenden Tankvolumens der Polizeikontrolle entgehen konnte. Und Michel hat eine ganz besondere Strandgeschichte mit dabei. All das und noch viel mehr in dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Lang ist es her, dass ich diesen Jingle live und in Farbe quasi gehört habe, denn Gasgeflüster war so ein bisschen in der Sommerpause. Zumindest Michel hat richtig Urlaub gemacht. Ich hatte das Mikrofon weiter anstecken. Kleine Fremdwerbung an der Stelle. Ihr könnt mich irgendwie jetzt in den nächsten Wochen auch in der Kurvendiskussion hören. Dort war ich zu Gast bei Ferdi. Das nur mal am Rande. Aber jetzt wieder zurück. Und bevor ich jetzt hier einen Monolog verfall, weil ich 3 Wochen keinen Dialog mehr hatte mit meiner quasi besseren Podcast-Hälfte, begrüße ich dich natürlich herzlich. Michel, schön, dass du wieder da bist, aus deinem Urlaub zurückgekehrt, um jetzt direkt mit mir live zugeschaltet aus seinem Darmstädter Loft diesen Podcast aufzunehmen in deiner neuen Wohnung. Du siehst blendend aus.
Ja, hallo Jan. Ich freue mich auch, dass wir endlich wieder live dabei sind. Ich bin noch ein bisschen lost. Ich habe jetzt hier nämlich gerade, während du dein Intro gehalten hast, noch verzweifelt die Fernbedienung für mein Licht gesucht, denn mir ist jetzt gerade eingefallen, es sah doch ein bisschen dunkel aus, da muss ich jetzt ein bisschen nachregeln. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle gleich auch jetzt schon für die Tonqualität, denn es ist zwar kein Loft, sondern einfach nur eine ganz normale Wohnung, die jetzt quasi auch noch um ein Büro wo noch ein Büro kurzfristig integriert ist. Ihr seht, es ist sogar weniger Platz als vorher, es sieht aber fast genauso aus. Aber es klingt fast loftartig, weil die Bude natürlich noch komplett leer ist. Ich habe jetzt nur mein Büro hier reingezogen. Die Bedingungen in Darmstadt sind natürlich für Mieter und Mieterin nicht so günstig. Wir mussten die alte Wohnung übernehmen, obwohl die alte überhaupt noch nicht gekündigt werden konnte. Das heißt, ich habe sogar doppelte Belastung. Wir haben doppelte Belastung und können uns natürlich jetzt auch keine Möbel mehr leisten, weil Miete ist so teuer. Deswegen halt das hier so ein bisschen. Entschuldigung an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass mit dem Licht passt jetzt wenigstens so einigermaßen. Aber du hast gerade von der Kurvendiskussion erzählt. Da haben wir noch, lass uns doch noch kurz ein bisschen darüber sprechen, weil du hast ja erzählt, dass du das eventuell machen würdest und danach habe ich aber nichts mehr davon mitbekommen und bevor wir jetzt quasi in die News einsteigen, die sich gesammelt haben in unserer Abstinenz, was war denn da los, wie war das denn, wie ist ein Podcast bei Motorrad und bei Ferdi?
Also, was soll ich sagen? Er tat mir fast ein bisschen leid.
Ferdi, weil du so viel geredet hast, wie ich mir auch immer leid tue, wenn ich ein Video aufnehmen muss.
Also, Ferdi, der Host von der Kurvendiskussion, dem Podcast von Motorrad bzw. Motorrad Online, den hatte ich ja auf der Norton-Präsentation auch nochmal persönlich kennengelernt. Wir hatten davor schon mal in anderem Rahmen Kontakt und so. Und auf dem Rückweg vom Flieger zum Gepäckbank sagt er so, ey, hat mal gehört, ich habe da mal im Rettungsdienst gearbeitet, bla bla bla. Vielleicht wollen wir da mal irgendwas machen. Und so haben wir die Pause genutzt, bevor er in den Urlaub gegangen ist, um gemeinsam eine Folge aufzunehmen. Ich glaube, die könnte sogar rausgekommen sein, wenn dieser Podcast hier erscheint. Schaut einfach mal, Kurvendiskussion.
Link in Shownotes, ganz klar, Shownotes.
Schaut wenn in den Shownotes. Wenn es den dann rausgibt, weil ich glaube, der Ferdi sitzt auch im Urlaub, wollte es noch raushauen, keine Ahnung. Und ich bin da halt reingekommen und war so voll im Modus. Man hat richtig gemerkt, keine Podcast-Aufnahme mit Michel bedeutete, Jan hat richtig Redebedarf. Es war klar, es war so ein bisschen mein Thema. Erste Hilfe an der Unfallstelle, bla bla bla. Und dann habe ich da losgelegt. Ich glaube, sein Redeanteil war gefühlt 20%. Ich habe nach der Aufnahme gemeint, ey, Ferdi, war das okay? So, er so, ja, super, voll gut. Er musste sich jetzt gar nicht so intensiv vorbereiten. Aber war gut, hört mal unbedingt rein. Wir haben ja auch schon mal eine Folge zur Erste Hilfe gemacht, eine der früheren Folgen. Hört mal rein, lasst einen Kommentar, Like, Follow, wie auch immer dort. Und schreibt mir auch gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Ob ihr dazu noch Fragen habt, dann meldet euch immer gerne. Aber das war so ein bisschen meine Ersatztherapie für diesen Stammtisch, der hier jetzt eben drei Wochen nicht stattgefunden hat. Und das, obwohl natürlich das Rad auch bei den Motorrädern sich natürlich weiterdreht. Viele da draußen sind am Fahren, so auch ich. Ich habe tatsächlich 3 Tage am Stück auf dem, oder 4 sogar, auf dem Moped verbracht. daraus einige Erlebnisse und Anekdoten mitgebracht, über die ich unbedingt mit dir sprechen will. Aber vorab muss ich mal mit dir noch über andere Branchen-News sprechen. Und wir fangen vielleicht mal ganz leicht an. Ich habe da was, das habe ich von dem MDR mitbekommen, also dem öffentlich-rechtlichen.
Mitteldeutsche Rundfunk.
Na klar. Und es sind einfach nur zwei Bilder auf Instagram und ich lieb's. Da steht einfach nur als ein Bild zu sehen von einem jungen Mann auf was für einem Motorrad im MDR?
Der MZ natürlich.
Nee, eine Simson.
Achso, also man hätte es Moped sagen müssen.
Ja, sorry, ja. Er sagt dann, die Titelnachricht ist, Mann flüchtet high auf gestohlener Simson und gibt sich als Vogelbeobachter aus. Und dann ist nämlich die Textnachricht. Am Sonntag ist ein 48-Jähriger vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Erstmal auch geil, ein 48-Jähriger, ne? Die Polizisten fanden den Mann später auf einem Acker, ohne Simson. Laut Polizei behauptete er, dort Vögel zu beobachten. Auf der Dienststelle stellte sich laut Polizei heraus, kein Führerschein, das Moped gestohlen, Drogentest positiv. Der Mann erklärte demnach, die Simson auf einem Volksfest gefunden und repariert zu haben. Sonntag sei die erste Probefahrt gewesen. Also, was ist das für eine Nachricht? Ich finde einfach alles an ihr sensationell, dass du mit 48 high auf dem Acker bist. Als erste Reaktion der Polizei, also ich beobachte hier Vögel, ist ja ganz klar, einfach nur Vögel beobachten. Dann zu sagen, ich habe die Simson gefunden, die stand da mit Schlüssel und allem, habe sie gefunden. Und hab sie dann halt repariert, ja. Und dann stellt sich halt raus, du hast noch nicht mal den Führerschein dafür, mit 48. Als ich das erst gelesen habe, dachte ich, okay, das ist ein schlechter Scherz. Also 15-Jährige, die sich da raushalten. Und ich meine, ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wir waren alle in dem Alter mal irgendwie so da dran. Haben vielleicht irgendwie so ein bisschen Schwachsinn gemacht. Aber mit 48, diese Story war mein Sommerhighlight. Und ich wünschte mir eigentlich, dass es mehr solcher News gäbe, als all das, was wir sonst alltäglich erleben, dann wäre die Welt wirklich wieder eine bessere, auch wenn es dann für die Simson-Besitzer im Zweifel bedeutete, dass sie ihre Motorräder noch dreifach, vierfach abschließen müssen.
Aber ich muss sagen, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu meinem Urlaub, da reden wir dann aber später noch drüber, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann, alle Aspekte, die du da jetzt ja gerade genannt hast, das macht für mich einfach durchaus Sinn. Und um diese Reparaturgeschichte vielleicht noch abzuschließen, er hat das Moped wahrscheinlich auch aus seiner Perspektive repariert, denn er hat es auf dieser Kirmes wahrscheinlich gefunden ohne Schlüssel. Da ging sie natürlich nicht, hat das Ding dann irgendwie überbrückt oder beziehungsweise mit den Simson-Schlüsseln. Ganz wilde Anekdote dazu. Weißt du, wie ein Simson-Schlüssel aussieht?
Nee, keine Ahnung.
Pass auf. Weißt du, wo der Simson-Schlüssel reinkommt, damit du das Moped starten kannst?
Ja, die Seite oder unterm Tank irgendwie. Kann das sein?
Genau. Also du brauchst eigentlich... Also eine Simson kannst du eigentlich immer mitnehmen. Und der Witz ist, bei Simson sind alle Schlüssel gleich. Also dieser Zündschlüssel, der auf der Seite reinkommt, das ist im Endeffekt so ein rechtwinkliges Objekt. Und da geht mehr oder minder nur eine kleine Metallplatte raus, die ist dann vorne quadratisch so ein bisschen erweitert und da ist eine Vertiefung drin. So, ne, damit das Ding, wenn du das reinsteckst, halt nicht rausziehen kannst. Aber die Schlüssel sind alle gleich, ne? Die haben keinen Bart, die haben keine Führung, keine Riefen oder sonst irgendwas, keine Kugeln oder so, ne? Der Schlüssel ist bei allen, also der Zündschlüssel, ne, mit dem du die Zündung aktivierst, ne, ist bei allen Mopeds sozusagen gleich. Und wenn eine Simson nicht abgeschlossen ist, ne, kannst du die halt einfach vom Ständer nehmen, mit nach Hause rollen, reparieren, indem du deinen eigenen Schlüssel reinsteckst, so, ne? Und dann fährst du mit dem Ding fort, so, ne? Da gibt's halt keine Unterschiede. So war das zumindest früher. Ich frage mich tatsächlich, wie die Jungs und Mädels das heute machen, weil die Simson-Szene ist ja, boomt ja des Todes. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sprechen wir gleich noch drüber, wenn wir dann zum Urlaub kommen. Aber ich frage mich halt tatsächlich, wie die das mit dem Zündschlüssel machen, weil das ist ja quasi, die Dinger kosten ja inzwischen 5.000, 6.000 Euro, wenn sie gut dastehen, ne? Wie das abgesichert wird. Also ob die das dann in Anführungsstrichen nur über eine Kette oder ein Zusatzschloss machen, was auch immer, weil auch das Zündschloss bei einer Simson ist natürlich ein Witz, ne? Also, wenn ihr da draußen so ein teures Ding habt, lasst mich das gerne mal wissen, wie ihr für Sicherheit sorgt, damit es dieses Schmuckstück auch nicht verloren geht. Also auf jeden Fall eine vogelwilde Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes.
Vogelbeobachtung. Aber zum Thema Schloss und Sicherheit kann ich eine kleine Anekdote aus dem Urlaub erzählen. Ich habe Bad News bekommen mit einer Wohnung, die ich eigentlich haben wollte, so Klingt so, als wäre ich jetzt hier so ein Großgrundbesitzer wie Michel, Mietwohnung. Bei der Absage war ultra frustriert, wollte mich dann aufs Rennradabend schwingen, um so ein bisschen die überschüssige Energie abzutreten. Schlüssel für das Fahrradschloss verloren. Und das Schloss war irgendwie so ein 100-Euro-Schloss oder so. Also ein massives Kettending. Also wirklich Totschläger-Ding. Wenn es nicht als Schloss gelten würde, würde es als Waffe gelten. So ein massives Ding. So, Schlüssel nicht gefunden. Wir auf unseren kleinen 45 Quadratmeter in der Wohnung wirklich alles Kopf gestellt. Lost. So, und warum komme ich jetzt kurz drauf? Weil selbst dieses Anhängenschloss, ne, wenn das mit dem Zündschlüssel so ist, wie du das sagst, ist kein Schutz. Habe ich nämlich gemerkt. Ich bin dann hier zum befreundeten Fahrradhändler gegangen. Der hat mir einfach seine Akkuflex gegeben. Also wirklich Akkuflex, die Scheibe so groß wie meine Hand. Also jetzt kein Riesending wie bei so einem Seitenschleifer, den du sonst irgendwie von der Baustelle kennst. Alter, das hat nicht mal eine Minute gedauert, dieses Schloss durchzuflexen. Das war so krass. Das ging da durch wie Butter. Zack, also selbst wenn ihr eine Simson habt, achtet einfach drauf. So ein Schloss, selbst wenn es so richtig high-extensive, teuer ist, so hilft gar nichts. Aber kommen wir zum nächsten Motorradthema. Und da hatte ich auf Motorrad News oder sonst wo was gefunden zu einer Produktvorstellung, die die Ohren schlackern lässt. Hast du schon mal von Veloce Motorcycles was gehört?
Ja, irgendwie klingelt. Ah nee, ich glaube, es klingelt jetzt nur was bei mir, weil es ja die MV Augusta Veloce gibt. Ja. Oder Super Veloce.
Hat damit nichts zu tun. Ich habe dir den Link gerade mal dazu geschickt. Und ich teaser schon mal so ein bisschen. Na, warte mal, öffne es noch nicht oder schau noch nicht drauf.
Ja.
Wenn du hörst, 280 PS und 108 Kilogramm Gewicht der Antriebseinheit. So. An was für ein Motorrad denkst du da?
108 Kilo Antriebseinheit, ja?
Ja. Und 280 PS?
280 PS, das muss Elektro sein. Also wenn die Antriebseinheit, oder es ist halt, also Antriebseinheit im Sinne von Akku und Motor kombiniert. Deswegen hatte ich jetzt quasi an dieses Elektro-Ding gedacht. Aber wenn, dann ist es wahrscheinlich, wenn du das so beschreibst, ist es wahrscheinlich wieder ein 12-Zylinder-Motor, den sie da irgendwie reingeklöppelt haben. Weil so ein normaler Motor bei einem, weiß ich, 4-Zylinder-Reihenmotor, was wiegt der? 45 bis 55 Kilo, sowas in dem Rahmen, wenn ich mich nicht täusche. Und der ist ja quasi dann doppelt so teuer, also ist es mindestens 8-Zylinder, würde ich sagen. Also, wäre jetzt meine Herleitung. Ich habe noch nicht draufgelegt. Ich weiß noch nicht, was es ist.
Alter, wie stark. Mit 8 Zylindern triffst du genau ins Schwarze, aber noch nicht richtig, was den Antrieb angeht. Denn das Überraschende ist, es handelt sich um einen 8-Zylinder-Zweitakt-Motor. Und jetzt klick ruhig mal drauf.
Doch. Das habe ich gesehen, das ist mir begegnet. Die haben quasi verschiedene 125er Motoren quasi im Kreis geschalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Das ist richtig. Irgendwie ist mir das im Urlaub untergekommen, aber ich hatte ja dick angekündigt, ich ziehe mich das so ein bisschen komplett aus dem Game zurück und habe mich da nicht näher damit beschäftigt. Ja, doch, habe ich gesehen, mit diesen krassen Krümmer-Führungssystemen. Ultra wildes Teil.
Super krass. Veloce will da ein Motorrad bauen, das im Jahr 2027 produziert werden soll. Es sollen allerdings auch nur 24 Stück gebaut werden. Der Motor basiert wohl auf dem, und jetzt sollten deine Ohren schlackern, Aprilia RS 125 Motor, also dir entsprechend bekannt und beliebt, ja. Das Motorrad sieht super wild aus, so richtig rustikal industriell, kann man so sagen, ne? Also alles in diesem leicht Patina Metall, wie soll man sagen, Design so. Sieht aus wie hier dieser Michelin-Reifen, wenn ich das richtig sehe. Einfach ein krasses Ding. Deine Schätzung für den Preis, wenn du es jetzt mal hörst, also 8 Zylinder, 2 Takter, 8 Vergaser verbaut, die Kolben, die gegenüberliegenden Kolben zünden dann immer gleichzeitig, damit sich da so ein bisschen die Kräfte aufheben. Sieht einfach brutal rustikal aus, so eine rote, wie soll man sagen, britisch, ja.
Kaffee-Racer-Style-Sitzbank sozusagen.
Ja, genau, so eine Ledersitzbank, aber nicht so
glänzend. Allerdings der Höcker halt komplett Leder, ne?
Ja, also super krass. Was glaubst du, kostet das Ding?
Boah, was kostet denn das Ding? 65.000 Euro?
Auch gar nicht so schlecht, Michel, aber es sind so 80.000 bis 90.000 Euro,
die sie dafür
abrufen wollen. Aber crazy, wer kommt drauf? Also da immer meine Begeisterung. Du musst ja erstmal, wenn dir jetzt jemand beim Bierchen erzählt, du, ich will ein Motorrad bauen, 8 Zylinder, alles aus dem 125-Kubik-Motor, jeder einzelne dann irgendwie, was war das, 35 PS umgerechnet. Ich schalte die alle zusammen, baue daraus ein Motorrad, aber nur 24 Stück. Und die verkaufe ich ab 2027, wird doch jeder sagen, aber bist du bekloppt. Aber das sieht so geil aus, das Ding. Also wirklich, das muss ich mal sagen, ein Hingucker vorm Herrn. Meine Frage ist ja natürlich, wer wird dieses Ding tatsächlich fahren? Und vor allem, wenn du jetzt wirklich mal, es gibt ja manchmal diese Classic Track Days und so, wo ganz viele solche Zweitakter rumstehen und so. Und wenn die dann in der Boxengasse stehen und sich so aufwärmen, dann ist er ja schon eine blaue Wolke des Todes, wenn du mit diesem Ding da vorrollst. So alter Falter, denken sie anderswo, irgendwo das Öllager brennt, die Raffinerie, wir sind sonst wo. Also da bin ich mal echt gespannt, das Ding mal in Natura zu sehen. Fand ich super crazy und auf jeden Fall eine Motorrad-News, die es hier in dem Podcast verdient hat.
Ja, also ich frage mich jetzt tatsächlich auch, wie man mit dem Ding überhaupt fahren darf, kann oder soll, ne? Weil ich weiß jetzt nicht, wie sich das verhält, weil die Motoren, die sie da verwenden, die sind ja alt, ne? Das ist ja quasi Bestandsware. Und neue Motorräder, die jetzt auf den Markt gebracht werden, die brauchen ja Euro 5 Plus Homologation. So, und das ist ja mit diesem Ding mehr oder minder unmöglich. Und stellt sich dann direkt die Frage, ist es überhaupt zulässig, dieses Ding irgendwann im Straßenverkehr zu bewegen? Gibt es da mehr oder minder eine Sonderregelung, weil die Motoren aus den 90er Jahren sozusagen stammen oder vielleicht auch frühe 2000er, man weiß es nicht genau. Ne? Wie verhält sich das? Also ist das überhaupt was Interessantes für den deutschen Markt oder ist es vielleicht auch einfach nur so speziell, dass die Dinger eh direkt in Wohnzimmern verschwinden und nur hinter der Glasvitrine zu bewundern sind und eigentlich nicht wirklich damit fahren? Weil du sagst es so, ne? Also die blaue Wolke ist das passende Bild. Wir hatten gestern hier bei uns in der Gasgeflüster-Exclusive-Gruppe ein kurzes Video von einer Aprilia RS 52, die in Hockenheim bei einem Renntraining für den Start oder fürs Fahren vorbereitet wurde. Und ich meine, ich liebe ja diesen Klang und ich liebe den Geruch. Ich habe es natürlich nicht gerochen, war ja ein Video, ne? Aber ich fühle das natürlich sofort. Aber wenn ich mir das Ganze halt mal 4 vorstelle sofort, musste quasi Gasmasken dazu mit auslegen, wenn die Dinger warm gelaufen müssen. Und bringt mich auch auf eine Geschichte, die wir hier in Kürze haben werden, denn da habe ich ein ganz, ganz spannendes Video gesehen, wo ein Fahrzeug tatsächlich warm aufgewärmt wird und der Typ, der das macht, tatsächlich mit der Gasmaske daneben steht, zahlt auf ein Thema ein, was wir jetzt in Kürze haben werden. Aber da will ich nicht zu viel spoilern, weil Jan hat das organisiert. Ganz, 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 ganz wildes Ding. Ja, also, bin ich gespannt, wie das überhaupt bewegt werden kann.
Also ich gehe fix davon aus, dass es keine Straßenzulassung haben wird. Ich sehe auf den Bildern keine Blinker oder sonst irgendwas, diese Reflektoren, Kennzeichenhalter sowieso nicht und so. Das heißt, ich glaube, das wird einfach wirklich so eine Sammlerrarität, die dann mal zu gewissen Events ausgeführt wird. Bringt mich aber auch zu dem Punkt, wenn ich mir die Bilder auf der Webseite anschaue. Wie gesagt, meine Vermutung ist vom Reifenprofil, dass es ein Michelin-Reifen ist. Allerdings lässt sich die Reifenbeschriftung aber nicht lesen. Und genauso auf dem Bremssattel der Vorderbremse stehen irgendwie kryptische Zeichen drauf. Das heißt, ein Schelm, der hier davon ausgeht, dass hier vielleicht auch eine KI verwendet wurde, um hier nochmal so ein bisschen nachzuarbeiten. Man darf gespannt sein, ob das wirklich das Thema ist, auch wenn ich mir die Schattierungen anschaue. Wirkt das alles nicht ganz so fotorealistisch, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem, das, was man da sieht, sieht einfach geil aus und das wäre cool, wenn das in Natura zu kommen sei. Aber genug davon, du hast auch noch Motorradnachrichten mit aus dem motorsportlichen Segment, bevor wir dann über unsere Motorradanekdoten aus den letzten 3 Wochen zu sprechen kommen.
Absolut, denn wir haben nicht nur im Gasgeflüster-Kontext so eine kleine Sommerpause gehabt, auch wenn wir ja quasi eine Folge vorproduziert haben, um da tagesaktuell mit der Norton-Präsentation dabei zu sein. Zeitgleich ist auch die MotoGP in der Sommerpause und da gab es jetzt für alle Übertragungsfans von Servus TV eine Hiobsbotschaft, denn Liberty Media, die neue Rechteeigner an der MotoGP, hat die TV-Rechte neu vergeben und ab 2027 wird Servus TV die Übertragung nicht mehr auf den deutschen Markt haben, sondern der Vertrag ging an RTL. Und das bedeutet aber auch, dass ein Großteil der Rennen hinter die Paywall verschwindet, denn zum RTL-Konstrukt gehört auch Sky Sports und da werden dann alle Rennen, also sowohl Moto3, Moto2 als auch MotoGP und die Rahmenberichterstattung übertragen, allerdings natürlich nur gegen Bares. Und RTL wird einige wichtige Rennen dann im Hauptprogramm übertragen. Also ich nehme mal an, ja klassisch so Sachsenring, Assen, alles was hier so ein bisschen in der Nähe ist. Aber wir haben ja 22 Rennen, wenn ich es richtig informiert bin, in der Saison 2027. Und ich bin mir sicher, keine Ahnung, da werden vielleicht 6 oder 8 werden im Free-TV kommen. Der Rest halt irgendwie hinter der Paywall verschwinden. Und das ist natürlich ein bisschen ein ärgerlicher Aspekt. Vor allem, da ja, auch so ein bisschen abzuwarten ist, wer denn da die Moderatoren sein werden für die ganze Geschichte. Ich meine, Sky überträgt ja die ganze Geschichte schon. Da sind ja Eddie Milke, Lukas Tulewitsch und Florian Alt unter anderem als Experten mit dabei. Ob die das in Anführungsstrichen weitermachen. Denn es ist natürlich schon super cool, wenn Expertise wie von einem Alex Hofmann, der die ganze Geschichte ja selbst mal aktiv gemacht hat, da mit dabei ist und man sich da einen Insider wirklich am Mikro anhören kann. Und ja, bin mal gespannt. Kleiner Randtipp an der Geschichte. Es gibt ja so den eine oder andere Umgehungsmöglichkeit um die Internetbarriere und Ländersperre.
Bringt mich nämlich auf die Frage, wird Servus TV denn in Österreich weiter ausstrahlen?
Österreich weiter bis 2030. Das Konzept bleibt erhalten. Also Christian Brugger und Alex Hofmann, soweit ich weiß, da sind ja auch Sandro These ist ja teilweise als Experte mit dabei, Stefan Bradl. Die haben das Recht weiter bis 2030 gekauft. Dort läuft das auch ganz normal weiter. Und das ist ja auch super cool, ne? Wenn du Servus TV on quasi in Österreich hast, dann hast du es ja auch in der Mediathek, kannst es dir im Nachgang angucken. Echt eine gute Geschichte. Und gibt es ja Hilfsmittel wie ein VPN zum Beispiel, ne, dass genau, man da trotzdem drauf zugreifen kann.
Wollte gerade sagen, also ich meine, abzuwarten, wie es dann tatsächlich mit RTL genutzt wird. Ich möchte jetzt in keiner Form irgendeine Werbung machen. Wer jetzt lieber RTL schaut oder lieber Servus TV, das ist jedem selbst überlassen. In einem ganz anderen Kontext. Und es hat damit überhaupt nichts zu tun, das irgendwie zu umgehen. Nutze ich für meine Arbeit eben diese VPN-Dinger. Könnt ihr mal schauen. Surfshark, VPN Nord heißen die Teile. Kostet, glaube ich, 50 Euro im Jahr. Und dann kannst du an deinem Laptop quasi einstellen, dass du gefühlt in Österreich sitzt. Und dann wird Servus TV auf der Website anzeigen, alles klar, Jan, du sitzt in Österreich, du darfst jetzt hier frei unser Servus TV Angebot nutzen. Das ist also nur eine Idee, wenn man irgendwie Inhalte aus anderen Ländern konsumieren möchte. Aber natürlich trotzdem drastisch, bin mal gespannt, was es damit auf sich hat. Es ist halt wie alles, gell? Immer wird ständig neu was verkauft. Mal sehen, wann irgendwann Gianni Infantino einen neuen Job sucht und dann vielleicht auch nochmal Anteile dort kauft oder sonst was. Wild. Der Sport einfach maximal vermarktet. Traurig, aber du hast noch
weitere. Stell dir vor, Hydration Break in einem MotoGP-Rennen. Nach der Hälfte der Distanz müssen alle reinkommen, Getränk trinken und wir machen noch ein bisschen Werbung und dann geht's von vorne los. So. Alter, es ist einfach, ich finde einfach keine Worte, ne? Der Ausverkauf des Leistungssports.
Also. Hoffen wir, dass es beim Motorradrennen und Motorradsport nicht so weit kommt, sondern einfach wir gerade ab nächster Saison, wo die neuen Motoren kommen, wieder packende Rennsport-Action sehen. Packende Rennsport-Action hattest du auch direkt nach deiner Sommerpause. Du bist nämlich direkt angereist zur IDM nach Oschersleben. IDM sage ich, Euromoto, so muss es ja heißen. Und hast dort auch wilde Sachen erlebt. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen, aber das auch gar nicht mehr. Erzähl mir mehr.
Ja, es ging direkt wieder voll los. Ich bin Mittwochabend Mittwoch später Nachmittag bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen. Dann ging es direkt ins Büro, an den Schreibtisch, noch ein paar Sachen abarbeiten, Vorbereitung treffen und am Donnerstagmorgen dann nach Oschersleben. Und Oschersleben hat ja auch einen massiven Gasgeflüsterbezug. Wir waren ja auch schon mehrfach dort. Und das spürt man da auch immer ein bisschen. Die ganze Geschichte ist dort recht unaufgeregt. Und Carsten Wolf, der ehemalige Teamchef vom GERD56-Team, der Ende letzten Jahres ja leider überraschend verstorben ist, hat dort auch eine Ehrung bekommen vor dem Oschersleben Rennstreckenhotel. Gibt es einen Walk of Fame? Ich weiß nicht, ob du da in dem Hotel schon mal gewesen bist. Das liegt ja da direkt an der Strecke und da gibt es halt im Vorfeld, im Eingangsbereich ist gepflastert. Und jedes Jahr werden da mehr oder minder Pflastersteine ersetzt durch Metallplaketten. Cool. Und da werden dann eben Personen des Motorsports im deutschen Rahmen geehrt. Letztes Jahr waren es Florian Alt und Toni Finsterbusch, die dann eine Plakette bekommen haben. Dieses Jahr eben Carsten Wolf. Ich sag's mal, für sein Lebenswerk und für die Erfolge, vor allen Dingen in der Endurance World Championship, wo sie ja tatsächlich auch mit dem GERD56-Team herkommen und auch Siege gefeiert haben. Und in der Ansprache hat Ronny Schlieder das eigentlich sehr, sehr schön beschrieben und meinte, Oschersleben ist für viele und vor allen Dingen auch für die GERD56-Jungs und Mädels so das Wohnzimmer, das Motorsport-Wohnzimmer. Und er freut sich sehr und Carsten wäre mit Sicherheit sehr stolz, dass er da jetzt auf diese Art und Weise dauerhaft einziehen kann. Und man spürt es aber tatsächlich auch grundsätzlich, wenn man eben dort ist, weil alle sehr, sehr viele Erfahrungen haben, alle fühlen sich ein bisschen zu Hause und die Atmosphäre und die Stimmung ist trotz des Rennens, ich sag mal, relativ unaufgeregt, außer in den Highlight-Phasen. Ne? Also wenn es jetzt quasi vor dem Rennstart oder vor dem Qualifying in der Euromoto Superbike gibt es ja diese Super Pole Sessions, wie man das auch aus der WSBK kennt. Und das muss ich sagen, ist immer ein absolutes Highlight, wenn du da in der Boxengasse stehst und da dabei bist. Du kannst ja da wirklich die Anspannung wirklich fast spüren und wie energiegeladen die Leute dann, also die Fahrer in dem Moment dann aufs Moped steigen, um dann wirklich in diesen 15 Minuten eine schnelle Runde rauszupressen. Einfach super, super intensives Moment, das man da erleben kann. Und Lukas Sulovic hat auch wieder performt, hat seinen eigenen Rundenrekord vom letzten Jahr gebrochen. Und das war aber so ein bisschen das, wie soll ich sagen, bis zum Samstagabend so das Spannungshighlight. Samstagabend gab es natürlich so die Rennen, das verfolge ich aber immer nur am Rechner, weil ich ja quasi arbeiten muss. Da bin ich dann nicht so ganz nah dran. Und es gab aber am Sonntag eine Szene, die ich dann gar nicht in der Boxengasse erlebt habe, sondern auch aus dem Mediazentrum, beziehungsweise aus dem Bürobereich, das ist direkt über der Boxengasse, kann man auch durch so eine große Glasfront dann runtergucken. Geschaut habe ich aber das Rennen auf dem Livestream, auf dem Rechner. Und es gibt so Momente im Motorsport, da siehst du, okay, jetzt passiert was und weißt schon, bevor quasi das Chaos eintritt, jetzt geht's wirklich, jetzt geht's drunter und drüber und jetzt wird's richtig, richtig haarig so, ne? Rennen Superbike, Euromoto Superbike 1 am Sonntagmittag. Twan Smeets hat am Anfang den Rennstart gewonnen, ist vorne weggefahren, Lukas Sulovic ihn dann überholt und ist dann auch davongezogen. Und Twan Smeets aber super stark noch unterwegs gewesen und hat Florian Alt und Markus Reiterberger quasi hinter sich gehalten. Und er biegt ein in die Hasseröder. Und in dem Moment im Einbiegen, ne, also er ist schon leicht in Schräglage, ist auf der Bremse, siehst du eine blaue Wolke, ne, also quasi sein Motor explodiert, Florian Alt und Markus Reiterberger direkt dahinter. Und in dem Moment weißt du schon, wenn du halt ahnst, ne, das ist ein Motorschaden, jetzt hast du überall Öl auf der Strecke, weißt du schon, in dem Moment, wo du das Blau siehst, boah, jetzt setzt halt einfach das Chaos ein. Und so war es dann halt auch. Ne? Die hatten keine Gelegenheit mehr zu reagieren. Motor platzt, beide sofort gestürzt. Und nicht nur die, sondern Leon Orges noch hinterher und Toni Finsterbosch. Und du siehst halt einfach nur in dieser Wolke die Mopeds und die Personen ins Kiesbett fliegen. Ich schicke dir jetzt auch gleich den Link zu. Also wirklich die Mopeds bis hoch an die Tribüne geflogen. Ich habe in meiner gesamten Zeit, in der ich unterwegs bin, im Euromotorrahmen noch nicht so eine krasse Unfallsituation erlebt. Und also ich saß einfach nur da und mir ist das Herz stehen geblieben und ich habe gedacht, fuck. Hoffentlich geht es einfach allen gut. Und ich schicke dir jetzt einfach mal den Link, damit du das nachvollziehen kannst, weil das war wirklich, boah, ich fange jetzt noch an zu zittern, wenn ich das sehe. Und muss gleich auch, nachdem du dir diesen Unfall angeschaut hast, muss ich auch noch eine Anekdote dazu erzählen von den Fotografen, die in dem Moment standen.
Wollte gerade sagen, weil ich sehe das, man sieht auch, und das ist ja krass, wirklich innerhalb von einer Sekunde, nachdem das explodiert ist, wie zuerst die Warnlampen oder diese virtuellen Flaggen auf Gelb gehen und dann direkt auf Rot. Das heißt, jeder checkt halt sofort, was da Phase ist. Alter, die Motorräder fliegen wirklich massiv über die Reifen drüber. Und wer das kennt, weiß, dass da hinten so ein großer Grashügel erstmal ist vor den Tribünen. Und da fliegt halt ein Motorrad wirklich bis fast ans Ende dieses Grashügels. Und Fotograf, du sprichst ihn an, steht genau in der Einflugschneise quasi. Das Moped rutscht da lang. Alter Falter, was ein Crash. Und ich kann hundertprozentig nachvollziehen, was du da sagst, ne? Und ich glaube, als Fahrer, du kannst ja gar nichts machen. Du siehst einfach nur diese von dir angesprochene blaue Wolke, super bitter. Das ist ja auch wirklich zu Beginn eigentlich der Anbremsphase. Also die bremsen ja super spät dort an dem Ganzen. Ne? Das heißt, die sind ja auch wirklich mit hohem Tempo da unterwegs. Gott sei Dank sieht man dann auch Florian Alt da weglaufen, weil heieiei, ich glaube, wir waren genau letztes Jahr ja dort auf dem Rennstreckentraining und da ist nämlich einer eingekesselt dort in die Wand, ein Teilnehmer, und der ist nämlich nicht mehr aufgestanden. Das sah wirklich nicht so gut aus. Das heißt, das ist schon eine wirklich nicht ungefährliche Stelle und auf jeden Fall eine Stelle, in der du nicht zu Sturz kommen möchtest.
Absolut, absolut. Das war dann auch eine Anmerkung von den Fahrern, ne? Weil in dem Moment, wo sie da an diesen Öl verschmutzen Punkt kommen, sind ja quasi in der Bremsphase. Das heißt, sie legen noch, sind aber noch nicht richtig am Verzögern, so am Einlenken und haben noch super viel Geschwindigkeit drauf. Dementsprechend halt auch die Motorräder und die Fahrer halt einfach sehr, sehr weit geflogen und haben dann halt auch gesagt, okay, an der Stelle brauchst du halt unbedingt Airfences, um mehr Sicherheit, also für die Fahrer zu sorgen. Es ist nichts passiert. Es ist wirklich nichts passiert. Der Twan Smeets, der Unfallverursacher, hat sich, ich sag mal, eine kleine Verletzung in der Hand zugezogen, aber irgendwas inlegen. Man hat es dann danach auch nicht gesehen. Er ist jetzt quasi damit in Behandlung. Alle anderen sind da wirklich mit einem nicht mal blauen Auge davon gekommen, sondern mit dem Schreck davon gekommen, wie man so schön sagt. Und was halt wirklich verrückt war, diese Dinger, diese Motorräder, die waren ja alle Kernschrott. So, ne? Da ist halt einfach innerhalb von diesen, sagen wir mal, 5 Sekunden, in denen das passiert ist, sind, ich sag mal, 250.000, 300.000 Euro mindestens vernichtet worden. Ich habe vorher noch ein Video am Samstagabend gemacht mit Jens Holzhauer, weil Florian Alt eine außergewöhnliche Auspuffanlage hat. Das ist mir ganz oft aufgefallen und ich habe gedacht, warum kennt man dazu nichts, hat noch nie irgendwas dazu gehört. Die haben einen Prototypen Krümmer- und Endtopfsystem von Honda und allein deren Bremsanlage kostet, beziehungsweise, nee, schätz mal, was kostet deren Bremsanlage, Auspuffanlage?
Na, wenn du so fragst, 20.000?
Ah, ein bisschen drüber. Also 12.000 Euro. Aber 12.000 Euro für einen Krümmer und einen Endtopf finde ich halt einfach schon geisteskrank viel.
Ja, ja.
Wir haben gesagt, davon gibt es halt 15 Einheiten, die irgendwie weltweit unterwegs sind und die meisten.
Jetzt kommen halt nur noch 14.
Jetzt halt nur noch 14, genau. Und die Mopeds sind halt einfach extrem teuer. Und wenn die halt einfach so durch die Gegend fliegen, also ich habe gehört, bei der BMW von Markus Reiterberger Loch im Rahmen. Und ne, wenn die halt einfach so durch die Gegend kugeln werden, da ist dann einfach nicht mehr wirklich was dran zu retten. So, ne? Die Mopeds halt alle wieder aufgebaut und dann da im Kreis gefahren. Aber was ich eben auch noch erzählen wollte, an der Stelle standen zwei Fotografen, Hank und Damon, Vater und Sohn, die kenne ich schon aus meiner Roadracing-Zeit, damals noch in Hengelo. Die haben tatsächlich auch Bilder davon gemacht, ne? Und der Hank hat es gar nicht gemerkt, hatte nur gemerkt, auf einmal war irgendwas dunkel. Und der Damon hat den Twan Smeets, der quasi mit der 1 vorne weggefahren ist und den Motorschaden hatte, mit dem Roller nach Hause gefahren. Und er hat gemeint, es war so krass, ich habe so Schiss gehabt. Und als er mir das erzählt hat, stand er neben mir und das war, weiß nicht, sagen wir mal, 10 Minuten nach dem Unfall, er hatte einfach, es waren 32 Grad und er hatte immer noch Gänsehaut. Das war total, das habe ich noch nicht gesehen so, ne? Du hast ihn wirklich angesehen, der hat Todesangst gehabt in dem Moment und auch da quasi alle in Anführungsstrichen glücklich davongekommen. Und es ist ja immer wieder so, ne, dass es quasi Sicherheitsbereiche an den Rennstrecken gibt für Fotografen, das muss man dann auch wissen. Man darf sich als Fotograf natürlich nicht einfach irgendwo hinstellen. Und dass die Mopeds da jetzt über die Reifen geflogen sind, war an der Stelle natürlich auch unproblematisch, weil die Bühne ja so weit oben ist. Ne? Du hast den Hang beschrieben, da sind ja keine Zuschauer und die dürfen an der Stelle auch nur deshalb so nah dran, weil sie halt einfach durch die hohe Position geschützt sind. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt für die Fotografen und Media-Vertreter vor Ort. Denen darf natürlich auch nichts passieren. Ne? Also die dürfen höhere Risiken eingehen, unterschreiben dafür auch einen Haftungsverzicht, ne? Aber es gibt halt einfach rote Bereiche an jeder Rennstrecke, die sind ausgewiesen, die sind für Riding-Coaches, Mediavertreter, die ja um die Strecke unterwegs sind, einfach strikt verboten. Also zum Beispiel Sachsenring ist jetzt so ein Punkt, erste Kurve, da gibt es jetzt, soweit ich weiß, auch bei der IDM eine rote Zone, weil die Mopeds halt auch sehr, sehr schnell ankommen und halt einfach die Gefahr ist, dass sie weit nach hinten fliegen. Und ich bin mir sicher, dass an der Stelle mit diesem Unfall auch Konsequenzen einhergehen werden und dann ab nächstem Jahr
da die Fotoszonen. Das war richtig knapp.
Das war richtig wild. Ja, richtig wild.
Also da muss man auch immer dran erinnern, Formel 1 hatte ja auch mal die Situation, dass, ich glaube es war am Hockenheimring, sich ein Reifen gelöst hat nach einem Crash, der dann traurigerweise einen Streckenposten getroffen hat. Also sogar jemand, der theoretisch, also der muss da irgendwie stehen, mit 200 km/h, aber so ein Formel 1 Autoreifen an den Kopf zu kriegen, ist halt keine gesunde tödlich. Therapie so, ja. Richtig heftig, bitter. Toi, 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 dass alle das überstanden haben. Damit haben wir mal so ein bisschen die Highlights aus den letzten 3 Wochen, glaube ich, abgefrühstückt. Gibt sicherlich noch mehr. Ich habe auch immer noch eine Geschichte auf der Agenda rund um mein Dampfmotorrad. Aber wir wollen natürlich auch über uns selbst reden. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Und ich war Motorradfahren und ich muss ein bisschen was loswerden. Ich muss ein bisschen was erzählen. Erstmal, ja, wissen wir es ja, ich schaue immer noch nach einem neuen Motorrad. Ich bin übrigens da jetzt in meiner Kaufentscheidung wieder nochmal einen Schritt weiter.
Also einen Schritt weiter im Sinne von näher dem Ziel, ein Motorrad zu kaufen oder einen Schritt weiter nach links oder rechts, weil du noch ein Modell mehr ins Auge fasst und die Entscheidungs Findung noch schwieriger wird.
Naja, also die Entscheidungsfindung ist jetzt so, dass ich jetzt auf den nächsten 3 Monaten leider sagen muss, dass ich mir kein Motorrad kaufen werde, weil ich habe schon angekündigt hier mit Wohnung und so weiter, alles ein bisschen ätzend. Wir suchen eine neue Wohnung in München, was natürlich so viel Spaß macht wie Kloputzen auf dem Festival oder so. Das heißt, es ist einfach super ätzend und bis da nichts in trockenen Tüchern ist, kann ich jetzt kein Motorrad kaufen, weil da hängt ja mal viel mit ab. Wo hast du denn die Wohnung? Gibt es da irgendwie einen Stellplatz? Bla bla bla. Und mir das jetzt ans Bein binden ist ein bisschen ätzend. Und ich kann ja diese Saison noch das Motorrad von meinem Vater nutzen. Und da kann ich ein bisschen was erzählen. Es ist die F800 GS. Aber genau, wollte jetzt noch ausholen, was es denn dann wird. Also sobald wir hier eine neue Wohnung haben, werde ich mich intensiv dem Motorradmarkt nochmal widmen. Und kam jetzt eigentlich nochmal ausgelöst, wir hatten ja auch auf Instagram mal so ein bisschen das Thema eierlegende Wollmilchsau, auch mit Jens Cook und so weiter. Und hatte jetzt hier in München nochmal Kontakt mit jemand anders, der sich gerade eben, und jetzt halte ich fest, die Triumph Speed Triple RS 700, nee, wie heißt die? Deine eierlegende Wollmilchsau.
Street Triple 765.
Street Triple 765 RS gekauft hat, halt auch ultra begeistert ist. Und ich mir dann eigentlich gedacht habe, okay, wenn der das sagt, wenn der Michel das sagt, dann muss ich mir die anschauen. Ähnlich der Yamaha, die ich ja auch so gehypt habe nach unserer Ausfahrt. Dreizylindermotor.
Tracer war das, ne?
Genau, das wird nochmal was. Das werde ich mir dann intensiv Richtung Herbst, Winter, wenn das hier mit der Wohnung geklärt ist, anschauen. Weil das habe ich, da habe ich Bock drauf. Ich habe jetzt schon mal geschaut, mitten in der Saison gibt es durchaus auch welche zu vernünftigen Preisen irgendwie. Also da werde ich mal schauen. Bis dahin allerdings mit dem Moped unterwegs. Und ich musste nachschauen, was in den Tank der BMW F800 GS reinpasst. Das ist dieses Motorrad, das den Tank hinten so am Soziositz hast, weißt du, wo du so seitlich rankommst. Weiß ich auch immer noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil irgendwie, ja, zum Beispiel, wenn du, es gibt dann ja manchmal so Tankstellen mit so Selbstbedienung, ne, wo du an der Zapfsäule so einen Automaten hast, wo du eine Karte einfach dran hältst, ne. Finde ich ja ultra geil, weil im Best Case bleibst du einfach sitzen auf dem Moped, machst das alles aus dem Sitzen, musst nicht einmal aufstehen, Tank da rein. Geht mit dem Moped schon mal nicht. Umgekehrt stellst du einfach auf den Seitenständer und kannst den Tank halt wirklich mal maximal voll machen, weil dadurch, dass der auf dem Seitenständer steht, dann diese Tanköffnung an der Seite quasi genau gerade ist, läuft super gut rein. 16 Liter glatt laut Fahrzeugschein passen da rein. So, es kam zu einer Situation, in der ich am Ende 16,03 Liter da reingetankt habe. Alter, Falter, war das ein Ding. Und die Story dazu war einfach richtig wild. Also, ich bin relativ spontan nach Österreich gefahren, auf unser Chalet, wie du es ja immer nennst. Denn tatsächlich hatte sich ein Zuhörer und regelmäßiger Gast unserer Ausfahrten, Events und so weiter gemeldet. Kotti, Grüße gehen raus. Der in Südtirol unterwegs war und der meinte so, ey, wo, Österreich, bla, bist du da eigentlich so, wollen wir fahren? Und ich hatte das Wochenende tatsächlich noch nicht zuvor, ich gemeint, ja, ist klar, komm ich rum. Dann bin ich dorthin gefahren und dann hat diese BMW so eine Resttankanzeige. Und dann bin ich von Deutschland losgefahren, dachte schon so, boah, es wird ein knappes Ding, könnte oder müsste aber eigentlich passen. Und ich möchte halt auf jeden Fall in Österreich tanken. Und Österreich hat ja auch diese Regelung wie Deutschland, dass du quasi bis 12 Uhr günstigere Preise hast, dann stellen sie um, wird es teuer, einmal am Tag dürfen sie irgendwie umstellen. Und ich meine, am Ende ist es beim Motorradfahren immer so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, ne? Also bei 16 Liter, selbst wenn es irgendwie 10 Cent mehr sind, so, dann sind das was, 1,60 Euro Preisunterschied, ja. Aber nichtsdestotrotz ist man dann ja doch irgendwie immer so ein bisschen so, ja, ich möchte dann jetzt aber schon den günstigen Tank haben, bla bla bla. Und vor allem, es war einfach ultra heiß. Ich hatte dann keinen Bock, unnötig anzuhalten. Und am Schlussanstieg, also am Ende geht es auf 4 Kilometer, 500 Meter berghoch zu diesem Haus. Ich habe das schon zweimal mit dem Rennrad gemacht. Das ist wirklich richtig steil und richtig zum Kotzen. Steht unten auf der Restreichweite 50 Kilometer. Ich so, easy, gar kein Thema. Fahr in diesen Berg rein. Und sehe schon, wie die runterpurzelt. Und jetzt, deswegen habe ich eben über die Tanksituation gesprochen. Die ist ja, der Tank ist eben nicht oben überhalb des Motors, sondern der liegt dann auch quasi hinter dem Motor unten. Also relativ.
Ja, ja, also das, ist natürlich schwerpunkttechnisch sehr, sehr gut gemacht, ne? Weil das, und vor allen Dingen Zentralisierung der Massen, weil das, der Tank sich in der Sitzbank unter den Fahrer tief, niedrig, zentral bewegt. Das ist, eigentlich ist es smart, so, ne?
Genau, aber wenn du halt steil berghoch fährst, dann liegt quasi der Tank und alles ja noch unter dem Motor. Das heißt, in allen Kanten, wo sammelt sich das Benzin, ja? Weiter hinten. Bedeutet, es purzelt und ich aus der einen Serpentine raus, wupp. Einfach Motor aus. Doch, ich war legit einfach, keine Ahnung, 700 Meter vor dem Ziel und ich so, fuck. Denk, das kann jetzt nicht sein. Schüttel das Motorrad, alles klar, springt nochmal an. Ich nochmal losgefahren. Und dann ist es wirklich, die letzten 200 Meter gehen über so einen Feldweg. Wer das mal auf Instagram gesehen hat, hat es vielleicht schon mal gesehen. Und da ist nochmal ein so ein richtig steiler Anstieg. Will unten reinfahren, wieder. Wupp. So, fuck, ist jetzt nicht wahr. So, vor allem das Ding ist halt, das letzte Stück ist wirklich richtig, richtig steil. Ich könnte das Moped auch unten irgendwie stehen lassen, so gar kein Thema. Der Kotti war zu dem Zeitpunkt schon da, oben so. Ich hatte ihn schon mal angerufen und gemeint, es kann sein, dass du mich gleich irgendwie abholen musst, weil du hast halt gar keinen Bock bei 30 Grad in Motorradkluft diese letzten Metern. Also sind wirklich, keine Ahnung, nochmal 50 Höhenmeter auf 300 Meter Weg, also richtig steil, das hochzulaufen. Also wieder ausgegangen. Ich so, das ist jetzt nicht wahr. Dann ging es aber irgendwie nochmal an, nach viel Jodeln. Ich verstehe die Physik ja eh nicht dahinter, ja, aber so und auf einmal, wumm, geht's wieder an. Mit Vollstoff, dieses richtig steile Berg hoch. Also ich habe einfach im ersten Gang einmal richtig Gas gegeben, weil ich gedacht, okay, wenn ich jetzt den Schwung mitnehme, dann, also muss ich jetzt nicht anfangen.
Hoch. Ja, so weit wie möglich genau. Hochkommen, ja.
So, dann wirklich noch irgendwie zu dem Haus hingejodelt und Restreichweite dann auch auf null. Also wirklich auf 4,5 Kilometer von 50 Kilometer Restreichweite auf null. Ich so, okay, alles klar, fuck. Dann Lagebesprechung angekommen und so, und dann wollten wir am nächsten Tag eben eine Tour machen. Und dann meinte ich so, ja, okay, wir wollen Richtung Südtirol fahren. Wie machen wir das? Hier Berg rolle ich einfach runter. Und dann könnte man entweder noch ein kleines Stück weiter runterrollen, wieder Richtung Innsbruck so, also nach Norden raus. Dann kommt eine Tankstelle. Oder aber halt doch schon Richtung Brenner, leicht berghoch zur nächsten Tankstelle. Und da meine ich so, das müsste eigentlich schon gehen, weil wir hatten ja unten 50 Kilometer Restreichweite, bla, und es war dann jetzt am Berg hoch, die Fahrphysik halt, wie gesagt, Vorderrad immer leicht über dem Hinterrad bei der Steilheit. Wenn ich das ja am nächsten Tag runterfahre, dann ändert sich ja, der restliche Sprit läuft wieder nach vorne, sollte funktionieren. Das wird schon gehen. So. Und im Notfall sind wir zu zweit da. Ich hatte noch einen Benzinkanister da rumstehen. Den habe ich hinten, weil natürlich DGS, klar, so Zwei-Zimmer-Küche, Bad, hinten so ein
Topcase drauf
hat. Topcase drin, den Benzinkanister da reingepackt und gemeint, so Notfall, holst du Sprit. So, kein Thema. Und dann rolle ich diesen Berg da runter und dann meinte ich noch so zu ihm so, ey, hatte ich davor gemeint, so, wir könnten es ja auch so machen, so Bosnien-Style, du hast noch erlebt.
Ich fand es an, wir sind ja in Sensch, als wir von den Plitvicer Seen gekommen sind, den Gebirgsbereich runtergefahren bis Andria-Adria-Küste. Und da war es ja auch so, dass ich keinen Sprit hatte und wir dann die komplette Passstraße antriebslos einfach nur runtergerollt sind. Und das war, also A, war es witzig und ging dann ja trotzdem relativ schnell zügig. Wir sind schnell vorwärts. Wir sind ja auch, weiß nicht, 70, 80, 100 da den Berg runtergerollt, einfach nur ohne Antrieb, so, ne? Ja. War ja ein witziges Rennen. So, ne? Geht ja zum Glück.
Geht, aber mit dem Bosnien-Style meinte ich halt auch noch, du erinnerst dich auch noch, als irgendwie ein Motorrad kaputt war. Was macht man einfach? Leerlauf rein, rollen lassen und die Hinterperson hält den Fuß einfach gnadenlos an den Auspuff und schiebt die vorfahrende Person.
Ach so, ja.
Dann meinte ich zum Kotti so, ey, traust du es zu? So, boah, boom. Sag ich, ja, im Notfall machen wir das. Und dann rolle ich halt den Berg runter und dann geht's auf die Abzweigung auf die Bundesstraße, von der es dann halt noch so, keine Ahnung, 8 Kilometer zur Tankstelle sind. Und dann meinte ich aber so, okay, jetzt bin ich den Berg komplett runtergerollt, ich glaube jetzt an die Fahrphysik, wir fahren erstmal so. Fahren los, kommen um die erste Kurve, einfach direkt Polizeikontrolle. Und ich habe nur so, boah, 3 Kreuze gemacht, dass ich mich entschieden habe, hier an der Stelle zu rollen mit dem Motor und nicht anschieben lassen, weil sonst wären wir halt direkt am Arsch gewesen. Und ich glaube, du musst ja sogar Bußgeld zahlen, wenn du quasi ohne
Sprit leer geht, bleibst, ja, weil du halt, weil dumm.
Weil genau, dumm. Richtig. Berechtigt irgendwie auch. Aber tatsächlich hat es dann bis zur Tankstelle gereicht. Und dann tanke ich halt das Ding voll, 16,03 Liter. Und da habe ich mich schon mal interessiert. Also wirklich so, was da drin. Und dann sagt halt auch BMW, ja, 16 Liter passen da rein. Und ich so, 3 Kreuze. Also ich habe wirklich ein Motorrad noch nie so leer gefahren wie das. Und jetzt muss ich, also das war erstmal ein Augenöffner, weil ich irgendwie immer dachte so, naja, selbst wenn die Restreichweite 0 anzeigt, hast du im Regelfall ja immer noch so 10, 20 Kilometer, war so mein Denken. Nee, an dem Motorrad einfach Game Over. Und Polizeikontrolle bringt mich aber zu dem nächsten Thema. Also tatsächlich dort rum im Stubaital und so weiter. Also wirklich, ich glaube, wir sind die eine Strecke 4-mal gefahren. Wir sind an den verschiedenen Tagen, war immer so ein bisschen so ein Zubringer. Ist auch so ein ultra cool Kurven-Eldorado. An jeder Fahrt war irgendwo anders eine Polizeikontrolle oder ein Blitzer. Es war super krass, was da irgendwie los ist. Aber, und das ist so crazy, wir alle wissen ja um meine Begeisterungsfähigkeit für BMW GS, die dann eher so gegen Null geht. Ein Vorteil hat sie aber, wenn du da drauf sitzt, das Ganze noch in Textilkombi, ich schwöre dir, in 100 Jahren werde ich nicht von der Polizei angehalten. Du bist sowas von maximal unsexy auf diesem Ding. Wenn du da lang fährst, so weißt du, dann am besten noch, Klapphelm hatte ich jetzt in dem Fall nicht, aber das Sonnenvisier so runter, Textilkombi an und dann auf so einer gelben BMW GS und der Kotti hinter mir auf einer Tenere. Die Polizei juckt es so wenig. Ich glaube, du könntest im Wheelie winkend vorbeifallen und denken, oh ja, Mopedfahrer halt so, ne? Und als wäre das nicht Eindruck genug, hat sich das noch bestätigt, die Unsexiness. Wir waren dann abends tanken, auch auf so einer Tankstelle mit so Selbstbedienung, was ich dir gesagt habe, so. Völlig am Arsch der Welt. Also du fährst von so einer Bundesstraße runter, um so eine Kurve in so ein Industriegebiet rein und dann ist da diese Tankstelle. Und um den Michel zu zitieren, warum erzähle ich das? Weil diese Tankstelle ein absolut geiler Szenetreff war. Da waren nämlich lauter so 14- bis 16-Jährige, die, weil die halt so am Arsch der Welt waren, sich dort treffen und einfach abhängen, niemanden auf den Sack gehen und ihre Ruhe wiederum haben, aber halt alle mit so diesen, was sind das, 50 bis 100 Kubikmaschinen, also in Österreich gibt es ja so kleine Supermotos irgendwie auch, die haben dann so ein schwarzes Kennzeichen, so ganz anders, Knattern, Zweitakter, wie auch immer, treffen sich dort alle, unter anderem aber auch mit so einer Elektro-Vespa und so. Und es war komplett surreal. Wir kommen da an die Tankstelle gefahren und es waren bestimmt 20 Leute und die hatten da 5, 6 verschiedene Mopeds. Und dann sind da auch so 2 Mädels einfach die ganze Zeit auf 2 Mopeds im Kreis gefahren, hatten da den Spaß ihres Lebens so. Also wirklich so vielleicht 14-jährige Mädels, kein Helm, nicht Schutzkleidung, sind die ganze Zeit die Tanke da lang geballert. Ja. Es war so ein bisschen so ein Downer. Weil ich kann dir sagen, noch nie in diesem Leben haben sich junge Leute weniger für mich und mein Motorrad interessiert, als an der Stelle jetzt mit der BMW GS und Textilkombi. Und ich meine, in uns steckt allen so ein gewisser Prolet. Ich bin eigentlich immer Motorrad gefahren, um das Motorradfahren zu willen, aber mit meiner S1000R, komplett Lederkombi mit Knieschleifern.
Wollte ich schon gesehen werden, wahrgenommen,
da standst du an der Tankstelle und dann hast du zumindest das Gefühl gehabt von diesen jungen Lights da. Die stehen da und sagen, boah, guck mal, geil, so ein Moped will ich auch mal, so will ich auch mal.
Das ist er, der Cockring Jan, was ein cooler Typ.
Genau, also die würden aber sagen so, ey, geiles Moped, ob sie jetzt sagen würden, geiler Typ, weiß ich nicht. Aber die würden sagen, geiler Moped, du willst auf jeden Fall einen Auftritt da machen. Wir kommen da an mit der GS und der Tenere und ich garantiere dir, ohne das Mäuschen gewesen zu sein, aber niemand von den Leuten dort hat gesagt, geil,
geile
so
Typen.
Möchte ich auch mal sein.
Und ich muss sagen, Jan, du hast es geschafft, mit Ende 30 bist du schon, ich meine, du bist halt einfach ein alter Mann in einem jungen Körper, ich sag's ja immer wieder, der Allmann Jan hat es mit 38 geschafft, das Level zu erreichen, dass die Jugend sagt, so möchte ich nicht sein.
Alter, komplett, also wirklich, es war so ein Augenöffner, ich habe da auch zum Kotti gemeint und bin so, boah, es ist schon ein bisschen belastend, also ich meine, ich habe wirklich gar keine Ambition, das wäre auch irgendwie so ein bisschen, sehr fragwürdig,
aber ich muss
jungen Leuten natürlich gefallen wollte, aber das war schon boah, Richtung Midlife-Crisis des Todes.
Aber da unterscheidet ihr zwar euch ja schon auf eine gewisse Art und Weise, denn Cotti ist ja, ich sag mal, der sieht ja aus wie ein Pro-Rider, der hat ja diesen perfekt sitzenden Alpine-Star-Adventure-Enduro-Anzug, ne? Die Yamaha Tenere Rally ist es, glaube ich, in diesem super auffälligen Babyblau mit gelben Akzenten so. Ich glaube, der macht ja in Anführungsstrichen schon eine ganz gute Figur, aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach immer noch Textil. Und wir sind halt einfach eine andere Generation, denn das bringt mich tatsächlich, also 2 Punkte, die ich jetzt hier an der Stelle sofort aufnehmen möchte, ist einmal das Thema Fahren ohne Helm. Denn das ist was, was mir nach dem Urlaub aufgefallen ist und worüber ich hier unbedingt sprechen wollte. Du hast es angedeutet, die Mädels haben das da an der Tankstelle gemacht. Und man muss ja sagen, so im ländlichen Raum, da kommt gleich die zweite Geschichte, die damit einhergeht, ist ja eh alles anders. Ich habe mich sehr viel im ländlichen Raum im Urlaub bewegt, vor allen Dingen in Ostdeutschland. Also da sind auch einige witzige Anekdoten zusammengekommen, die ich hier unbedingt noch bringen möchte. Aber erstmal dieses Thema Sicherheit und Fahren ohne Helm. Denn ich komme aus dem Urlaub zurück und ja, wir haben jetzt quasi 30 Grad. Und ja, ich sage ja auch immer mal wieder, ich fahre, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, auch mal mit T-Shirt und kurzen Hosen, weil ich das genauso mit dem Fahrrad machen würde. Ne? Und wenn ich dann Buckel runterfahre, sind 50, mit dem Moped 50, so. Ne? Sehe ich für mich keinen Unterschied, kann jeder machen, wie er will. Aber was ich natürlich sage und auch jetzt immer mit dem Fahrrad mache, ich fahre ja immer mit Helm. So.
Ja.
Und ich komme aus dem Urlaub zurück und innerhalb von 24 Stunden kommen mir 2 Typen entgegen, der eine mit dem Chopper, der andere mit einem großvolumigen Roller, ohne Helm. fahren sie halt einfach durch die Stadt. Also du siehst halt auch, die fahren irgendwo hin, also beide irgendwie einen Rucksack dabei. Jetzt nicht nur irgendwie, ich fahre mal, mache eine kurze Probefahrt um den Block, in Anführungsstrichen, verbotenerweise. Nee, fahren halt einfach ohne Helm in der Gegend rum. Und da muss ich dann, da hört bei mir dann in Anführungsstrichen der Spaß auf und das Sicherheitsempfinden an, wo ich denke, yo, du kannst ja alles tun, ne? Aber wenn der Prozessor nicht mehr läuft, ist halt für dich halt einfach vorbei. Und habe jetzt vor kurzem auch erst wieder eine Geschichte gehört von einem ehemaligen Kollegen von meiner Mutter, der war auf dem Straßenfest, ist mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, mit dem Fahrrad unter einer Brücke anscheinend nur umgekippt, so dumm auf den Kopf gefallen, tot, so, ne? Aus dem Stand. So, und das kann dir natürlich auch passieren beim Stolpern, aber da ist natürlich dann das Risiko und der Hebel halt deutlich größer, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist. Und ich dachte eigentlich so, dieses Helmthema ist irgendwie durch, aber ich weiß nicht, die da oben, die können mich mal, weiß nicht, inwiefern sich das jetzt da irgendwie durchsetzt, vielleicht bei so einem, wie soll ich sagen, Rebell mit Chopper, mag die vielleicht irgendwie noch anders aussehen, aber come on, die Roller-Community, bitte setz doch zumindest einen Halbschalenhelm auf, so, ne? Also so sehr kannst du nicht schwitzen, dass du den Helm weglässt. Wie siehst du es?
Verstehe ich auch nicht. Ich meine jetzt bei den jungen Lights dort, die halt einfach die ganze Zeit um die Tankstelle gefahren sind, die haben sich halt, also kann ich schon auch irgendwo nachvollziehen. Also nicht unbedingt für gut befinden, aber die sind da halt einfach die ganze Zeit im Kreis gefahren. Ich glaube, ich hätte es damals nicht anders gemacht. So, ich denke mir dann eher bei den alten Männern, wie ich dann offensichtlich in dem Kontext dann einer geworden bin, da ist man ja dann doch irgendwann risikobewusster und hat halt irgendwie gelernt, so okay, wegen irgendwie einem kleinen dummen Sturz. Also du brauchst ja auch nicht mehr den Coolness-Faktor. Den habe ich ja dort spätestens abgelegt, nachdem ich da in meinem Textilkombi und so weiter war. Für mich auch unklar. Ich meine, es macht nochmal einen Unterschied, ob du, wie gesagt, die jungen Leute da einfach nur im Kreis fahren und sagen, ey, darf ich mal kurz dein Moped ein bisschen fahren? So, okay. Die haben ja dann auch wahrscheinlich gar keinen passenden Helm. So, ne? Ich hatte schon immer einen riesengroßen Kopf. Selbst wenn ich damals mit Freunden abgehangen wäre, die meisten Helme hätten mir wahrscheinlich nicht gepasst. So, hätte ich dann gesagt, nee, also, das fahre ich nicht. So, nee. Ich habe gesagt, ich möchte es unbedingt mal testen. Ich fahre da jetzt auch ein bisschen im Kreis. So, auf jeden Fall hätte ich es gemacht. Aber wenn du halt so ein Ding wirklich besitzt, wie jetzt in dem Chopper-Kontext, ja, für, keine Ahnung, x-tausend Euro den Moped kaufst, wie du sagst, dann kauf dir für 90 Euro so einen Halbschalenhelm. Und wenn es einfach nur ums Design aussieht, aber zumindest würde der einen kleinen Aufschlag vielleicht dann doch ein bisschen mindern. Nichtsdestotrotz, also Helm, ja, verstehe ich nicht. Eine Sache aber noch, weil du es angesprochen hast, Scotty mit seinem Design und Style. Und ja, das sieht einfach auch ultra gut aus. Der macht sich ja irgendwie Gedanken. Ich komme da halt irgendwie mal angeschlappt, hatte dann auch die wilde Kombi mit irgendwie so Textil, irgendwie so knalligen Rot. Dann dazu aber mein HJC-Helm auf, der ja doch ein bisschen sportlicher aussieht und so. Und das Ganze auf der GS. Der Cotti wurde tatsächlich wegen seinem Design auch angesprochen und dem ganzen Auftritt, allerdings eben nicht von den jungen Leuten, sondern irgendwann treffen wir uns an der Tankstelle. Ich kam irgendwie nach, muss noch was machen, so. Und denk mir schon so, wo bleibt der? Wieso muss der noch so lange tanken, so? Ich muss natürlich nicht tanken, weil auf so einer GS kommst ja 500 Kilometer weit, das ist ja der Wahnsinn. Und er aber einfach voll im Gespräch wurde angesprochen. Ey, sieht ja geil aus und so. Aber halt eben nicht mehr von den jungen Leuten, sondern es waren irgendwie so 50, 60-jährige Dudes, die halt, keine Ahnung, an einem Sonntagmorgen schon mit der halben morgens um 10 an der Tankstelle abhängen und sich das reinzimmern. Also weiß nicht, ob es das Ganze besser macht, dass da dann jemand sagt, hey, sieht ja geil aus, cooles Moped und so weiter. War auf jeden Fall ein Augenöffner. Jetzt müssen wir aber zu dir sprechen, zu dir kommen. Du hast ja gesagt, du hast schon einige Anekdoten aus dem Urlaub mitgebracht. Erzähl mal ein bisschen. Du hast es vorhin durchklingen lassen. Du warst in der Ostalgie offensichtlich. Hast du die ein oder andere MZ, Simson, wie auch immer gesehen. Welche Anekdoten hast du hier mit an den Stammtisch gebracht?
Ja, also wir müssen jetzt, weil wir ja schon mehr oder minder fast am Limit unserer Aufnahmezeit kratzen, werde ich jetzt so die großen Eindrücke, die ich jetzt aus dem Urlaub mitgebracht habe, die auch, ich sag mal, breiterer Natur sind. Natürlich das Motorradthema immer so ein bisschen mitnehmen, aber einfach grundsätzlich Empfehlungen so rund um das Thema Region, Ecke, in der ich da unterwegs gewesen bin, noch mitgeben möchte. Das vertragen wir einfach auf die nächste Folge. Und jetzt zum Schluss schließe ich einfach an das an, was ich gerade eben schon angesprochen hatte und komme wieder zurück auf die junge Light und den Style-Faktor und was halt in Anführungsstrichen alles da los ist. Ne? Also, letztes Ziel, wir fangen ganz hinten an und das ist quasi dann auch die letzte Geschichte, war auf unserer Rundreise der Spreewald. War ich noch nie, hat sich quasi so auf der Rückfahrtroute so ergeben, sind wir in der Lausitz vorbeigefahren und dort hast du natürlich, das ist ja ganz klar, Simsonland. Beziehungsweise, man muss fast sagen, Simson und MZ-Land. Du hast mich ja vorhin gefragt, ja, welches Motorrad sieht man im MDR, habe ich natürlich dann wie aus der Pistole geschossen gesagt, MZ, weil es einfach so naheliegend ist und weil dieser Hype, der aus diesem Simson-Bereich sich entwickelt hat, ne, und die ganzen Mopeds restauriert werden und neu aufgebaut und quasi ihren zweiten, dritten, vielleicht sogar schon vierten Frühling erleben, der hat sich so ein bisschen auch in die MZ-Bubble und Motorradrichtung entwickelt. Denn ich habe auch wieder einige tipptopp, also Fabrikladen neu wirkende MZ-Motorräder gesehen, die da in der Ecke unterwegs waren. Und du hast natürlich so da das Epizentrum mehr oder minder vor der Haustür. Aber ich finde es einfach sehr, sehr spannend, dass sich jetzt das quasi auch in diesem Motorradbereich so ein bisschen entwickelt und die Ostalgie in diesen Bereich geht. Und bei den jungen Leuten sind es aber natürlich immer noch die Simson-Mopeds in getunter Manier und wirklich alle. Ich habe nicht ein einziges Motorrad gesehen oder nicht ein einziges Moped, Simson S50, S51 Stil, das nicht so aussah, als wäre es mindestens gerade fabrikneu vom Band gelaufen. Mhm. Sogar noch eher, ich sag mal, getuned und aufgebaut. Und an der Stelle eine Frage an dich. Kennst du Eddie Frech? Sagt dir das was?
Boah, irgendwas klingelt bei dem Namen, aber ich kann nichts zuordnen.
Ich glaube, er fährt Motocross und Supermoto, IDM, ist Simson-Influencer, will ich jetzt mal sagen, und macht auch sehr, sehr viele Stunt-Geschichten und macht super krasse Stunt-Videos mit seiner getunten Simson. Ist auch so in diesem Babyblau der Tank, natürlich Bremsanlage super, Tuning, dies, das, super aufgebautes Moped. Und was mir halt einfach aufgefallen ist, der muss einen sehr, sehr intensiven Einfluss auf die Community haben, denn ich habe einige Mopeds gesehen, die mehr oder minder Blaupausen von seinen Bikes sind. Also nicht von den expliziten Komponenten, so da war ich nicht dran, aber dass du sagst, okay, Lenkerposition, Lenkerstil, Design, Aufbau grundsätzlich 1:1 Kopien und die Jungs und Mädels nutzen das auch im Eddie Frech Style, denn du hörst halt, wir hatten immer Häuschen irgendwie am Arsch der Heide und die letzte Station war in Altshauche, eben im Spreewald, und unser Haus lag direkt an so einer Landstraße. Absolut abgelegen, fast keinen Autoverkehr, aber natürlich Simsons regelmäßig vorbeigefahren. Und du hast halt auch immer, ich saß dann teilweise hinten im Garten, hab gedacht, ah, da kommt wieder eine, und dann hörst du, und dann hast du, okay, versucht wieder eine Wheelie, ne? Und dann halt quasi zum Zaun gelaufen, geguckt, dann zwei Jungs da vorbeigefahren, hast du noch gehört, die sich unterhalten haben, der eine dem anderen was vorgemacht und dann halt wirklich über hunderte Meter versucht immer dieses Wheelie-Ding zu fahren. Und weil es da ja so abgelegen ist, flaches Land, hörst du die halt einfach auch, wenn die 3 Kilometer weg sind, hörst du es halt immer noch. Ne? Also ein Riesending in der Geschichte und freut mich einfach extrem, muss ich sagen, weil natürlich dann dieser Zweirad-Virus so in diese Richtung getragen wird und das ja auch wieder, das ist immer wieder in dem Bereich, wo du sagst, ja, okay, die haben einen Helm auf, vielleicht nicht die komplette Schutzkleidung an, aber da gefährdest du ja in Anführungsstrichen keinen, da lässt sich sowas ja auch irgendwie vertreten. Aber ich habe auch quasi das Extrembeispiel erlebt, so, wir waren am Gierensee, das ist quasi auch da in der Ecke, kleiner Badesee, und lagen, ich weiß nicht, Sonntagnachmittag, glaube ich, nichts los, super entspannt und gleiche Situation, JWD, du hörst nichts und irgendwann höre ich, krass, Zweitakter. Ne, irgendwas 125er, 250er mäßiges, lauf halt auch so ein bisschen vom Wasser weg, damit ich die Straße sehe und was fährt vorbei, in Zweitakt Enduro, umgebaut auf Supermoto, auch natürlich im Wheelie und der Dude wusste halt aber einfach genau, was er macht, er hat halt quasi das Moped hochgezogen, kurz bevor er an dieser Strandpromenade war, alles so ein bisschen waldig und du siehst ihn halt so zwischen den Bäumen, wie er halt einfach rüber guckt und halt sehen wollte, dass er gesehen wird, ne? Also klar. Quasi der Jan, wie er früher war, so zack, ja. Im Wheelie an dem Baggersee vorbeigefahren, einfach nur um zu sagen, hey, guck mal, ich habe hier den längsten und bin halt der coolste Moped-Dude. Fand es natürlich dann auch irgendwie cool und habe mich dann weggedreht.
Es ist auch einfach ultra cool. Meine Frage kurz an der Stellung, glaubst du, damit könnte ich nochmal ein Revival schaffen, wenn ich es im Textilkombi auf der F800 GS im Wheelie am Strand vorbeischaffen würde? Glaubst du, dann wäre ich nochmal cool oder wäre ich dann einfach nur der verrückte alte Mann?
Also meine Props hättest du auf jeden Fall. Also das, du hast ja zum Glück noch eine jugendlich sportliche Figur. Also du hast ja nicht die Bierplauze. Wobei das auch schon wieder cool wäre, wenn du halt mit Plauze an der Strandpromenade vorbei wheeliest mit der BMW F800 GS im Textilkombi. Vielleicht auch noch irgendwie eine Kippe im Mundwinkel und Halbscharnhelm so, ne? Also es hat natürlich auch irgendwie
halt,
ein bisschen was.
Es ist halt einfach, ich befinde mich, ich weiß es selbst, an so einer krassen Gratwanderung. Weil selbst wenn ich jetzt mit Kippe und Bierbauch das machen würde, ne? Wo hört es dann auf? Weil sobald ich dann an der Tankstelle danach, also ich fahre diese Strandpromenade im Wheelie lang und dann komme ich an die Tankstelle und ich würde jetzt junge Leute ansprechen, na, was geht? Dann werde ich nämlich ganz schnell der Pederast, den man dann nicht braucht, ja. Also das heißt, es ist ja nur sehr situativ. Der Dude, den du
beschreibst, ja, gut, aber das hast du ja im Griff. Das hast du ja im Griff, ne? Ja, also du fährst dann einfach hin und hältst die Fresse, so, ne? Und bist dann einfach cool, wie du bist. Aber ich bin ja mit der Geschichte noch gar nicht fertig, weil der Typ, also wir haben dann weiter geplanscht so und sind dann irgendwann mit dem Fahrrad wieder heimgefahren. Und dieser Typ kommt halt wieder vorbei, ne? Und da war dann nichts mehr los, war irgendwie abends Strand war leer und hat dann quasi seine Wheelies nur für sich gemacht, hab dann auch gesehen, okay, hat halt irgendwie zwar T-Shirt an, aber irgendwie, ich glaube Armschuhe, Handschuhe und Rückenprotektor hat er halt auch aufgehabt so, aber was er halt nicht hatte, das war halt einfach eine Wettbewerbsenduro umgebaut auf Supermoto, Wettbewerbscrosser umgebaut auf Supermoto, ne, keine Lichter dran, kein Kennzeichen, keine Zulassung, kein nix, kein gar nichts, sondern er ist halt einfach da, weiß nicht, kilometerweit im öffentlichen Straßenverkehr mit seinem Moped unterwegs gewesen, um hier den Aff zu machen und einen auf dicke Hose und hat aber einfach, also die Gegebenheiten sozusagen genutzt, ne, Cops gibt's ja sowieso nicht, wir sind im Spreewald, ne, wenn da irgendjemand kommt, wurscht.
Wie heißt der See, das muss ich jetzt doch mal direkt anschauen.
Gierensee, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das ist, wie gesagt, da auch die Ecke, Alte Zauche, weiß ich, 30 Kilometer, 25 von Cottbus entfernt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so in dem Dreh.
Ah, okay. Hat sich gefunden. Wildes Gebiet auf jeden Fall und schon cooler Typ. Also, aber auch da wieder, es ist halt einfach so geil. Bin mir sicher, während er deine Aufmerksamkeit zu 100% hatte, du immer so, okay, schauen und so weiter, deine Freundin bestimmt irgendwie so, ja, kann der jetzt mal aufhören, das ist ja ein bisschen laut, gell, das nervt ja so ein bisschen. Also,
da ist Marlina völlig anders. Sie findet das, also es war ja auch, also ne, also Zweitakt-Sound ist ja irgendwie nicht so penetrant, vor allem wenn es nur eine ist, ne? Ja. Und die, wie soll ich sagen, die ist da offen für, ne? Also die findet das ja auch irgendwie ein bisschen cool, ein bisschen witzig, ein bisschen unterhaltsam. Die hat ja Moped-Affinität, ne? So ist es nicht und findet das da, also sie hat halt einfach auch Respekt dann für die körperliche Leistung in Anführungsstrichen, ne? Oder das Können, das da gezeigt wird, so, ne? Der ist ja schon offen. Ja, okay. Aber das muss ich jetzt hier zum Abschluss auch noch sagen. Wie gesagt, das alles, was so in Richtung Motorradempfehlung geht, aus dem Urlaub, packen wir einfach in eine der nächsten Folgen. Ich verstehe jetzt aber quasi alle diejenigen, die in Brandenburg sind, denn wirklich Motorrad fahren kannst du da nicht. Enduro geht natürlich, ne? Super, super Sandkiste, kannst du da irgendwie durch die Gegend ballern und irgendwelche Feldwege und sowas nutzen. Das ist natürlich da eine coole Option. Aber die Straßen, also das um den Gierensee, das war noch irgendwie ganz, ganz nett, ne? Weil es da
den
irgendwie.
Den gibt's nicht, den musst du übrigens auch mal suchen. Ich bin gerade rund um Cottbus auf der Suche nach dem Gierensee.
Hab ich das falsch in Erinnerung? Warte mal, ich sag dir das. Ich checke das so
fort. Aber sonst bin ich komplett bei dir. Respekt an alle, die in diesem Flachland trotzdem diesem Hobby so nachgehen mit Begeisterung und ihre Ausfahrten machen.
Er heißt nicht Gierensee, er heißt Briesensee. Entschuldigung, es ist der Briesensee. Jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwie einen Quatsch erzählt, aber zum Schluss noch korrigiert. Vielen Dank fürs Suchen. Briesensee ist es, der Briesensee. Ja, auf jeden Fall, da um diesen Briesensee gibt es noch so die eine oder andere Kurve, aber ja, ansonsten hast du halt einfach sehr, sehr viel geradeaus, jede Menge Alleen und nicht viele Kurven. Und wenn es eine Kurve gibt, dann ist es halt immer so abbiegen im rechten Winkel. Es ist schon recht mau da in der Ecke. Also Enduro-Wandern finde ich vielleicht irgendwie eine Option dort, wenn du da irgendwie Feldwege fahren kannst. Und das ist da in der Ecke aber natürlich auch so, ne? Du bist teilweise auf Straßen unterwegs und denkst, ist das überhaupt eine öffentliche Straße? Also wenn asphaltiert, dann vielleicht gerade mal so breit wie ein Feldweg oder wie ein Radweg. Und trotzdem bewegst du dich auch im öffentlichen Straßenverkehr. Und ich bin mir sehr sicher, es gibt mit Sicherheit in der Ecke auch Wege und offizielle Verbindungsstrecken, die ja vielleicht gar nicht asphaltiert sind, ne? Wo du dann so Reise-Enduro-mäßig schon gut unterwegs sein kannst. Also war auf jeden Fall schee. Aber zu den Schee-Eindrücken gibt es dann in der nächsten Folge mehr.
So machen wir das. Wir sind damit am Ende der heutigen Folge Und bedanken uns, dass ihr uns auch weiter die Treue gehalten habt, auch nach der Sommerpause. Falls ihr es vergessen habt, gerne nochmal eine Bewertung dieses Podcasts dalassen, ein Abo dalassen und Feedback an info@gasgeflüster.de oder auf unsere Social-Media-Kanäle. Es war uns auf jeden Fall ein Fest. Michel, ich bin froh, dass wir wieder dabei sind. Du hast schon angekündigt, Reisetipps gibt es zum einen, aber wir werden auch in der kommenden Woche wahrscheinlich eine Aufnahme mit einem spannenden Gast haben. Mal ein ganz anderer Motorradbereich, den wir beide noch nicht so erlebt haben, der aber auch eine sehr interessante Szene hat. Mehr darüber werden wir dann dort erfahren. Freut euch darauf und auch auf noch vieles mehr, was kommen wird. Michel, danke für diese Zeit, für eine Stunde Stammtisch rund um das Thema Motorrad, das schönste Hobby der Welt. Lass dir gut gehen. Bis bald. Tschüss da draußen.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.